Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nina Hartmann, ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin und vor allem forsche ich an der weiblichen Wirkkraft. Für eine bessere Welt, für eine starke Wirtschaft und für ganz viele starke Frauen. Und ich freue mich, hier Frauen vorzustellen, die etwas Besonderes anbieten oder leisten oder einfach, ja, mich interessieren, mich ansprechen. Und ich freue mich heute ganz besonders, die liebe Barbara Riese hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, liebe Barbara.
Vielen Dank, liebe Nina. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Was für eine schöne Einleitung.
Dankeschön. Ja, wir beide haben uns über LinkedIn kennengelernt. Ich kann ja nicht oft genug betonen, wie wichtig Netzwerken für den Erfolg ist, für die Sichtbarkeit ist und auch um uns Frauen gegenseitig zu unterstützen. Du bist Mentorin für Frauen im Übergang. Du sitzt in Heidelberg und wir haben sogar über drei Ecken gemeinsame Bekannte. Also die Welt ist ja sowieso ein Dorf. Und gestern hast du dein Buch veröffentlicht, nämlich Liebe ist keine Emotion und K in Klammern. Da können wir ja nachher noch mal drüber sprechen.
Ja, sehr gerne und vielen Dank. Ja.
Du, liebe Barbara, bist schon seit 20 Jahren mit Menschen unterwegs und seit 12 Jahren fokussierst du dich auf Frauen, auch in der Konzernwelt und in Familienunternehmen. Und da interessiert mich natürlich und auch unsere Zuhörerinnen, was du dort erlebst, was du ja den Frauen hier, die jetzt heute hier zuhören, als Tipps und Hacks mitgeben kannst. Wie können sie in ihre Kraft kommen? Wie können sie in ihre Wirkkraft kommen? Und woran hakt's? Und das ist natürlich eine sehr offen gestellte Frage, deswegen fangen wir da mal mit so kleinen Bausteinchen an. Ja, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt irgendwie, ja, es fühlt sich gerade alles nicht so an, wie es sein soll, wo fängst du an? Wo startet ihr?
Ja, genau. Also das ist eine Riesenfrage und das ist aber auch so eine gute Frage, weil das Wichtigste ist, überhaupt erstmal anzufangen. Das Wichtigste ist, überhaupt erstmal den ersten Schritt zu machen und eben auch das Bewusstsein zu etablieren, okay, irgendwas in mir muss ich ändern. Irgendwie habe ich meine Wirkkraft verloren, irgendwie meine Leuchtkraft, meine Strahlkraft, was auch immer. Und ich merke einfach, irgendwas ist nicht mehr so. Und wir Frauen haben da ein ganz gutes Gespür eigentlich. Wir können es nur manchmal nicht so benennen. Was ich ganz oft erlebt habe bei Frauen ist, dass sie einerseits in die Opferrolle gehen und dann sagen, ja, war halt immer schon so und ah, ich kann es halt nicht und siehst du, jetzt ist es wieder so. Oder, und das ist aber weniger bei Frauen so, aber es kommt trotzdem vor, so in dieses, naja, die Umstände und so. War ja klar. Also ich könnte es ja, aber es geht nicht. Und da ist für mich immer der erste Schritt, erstmal immer mit dem Bewusstsein anzufangen, das Bewusstsein dafür zu haben, was ist es, was sich gerade nicht mehr gut anfühlt? Wo hast du deine Wirkkraft irgendwie verloren? Was ist passiert oder hat sich so wie so eine Energie aufgebaut? Und wenn das Bewusstsein dafür da ist, dann ist es eben, dann ist schon so viel Erleichterung da, weil dann ist es mal sortiert, dann sind die Emotionen in uns sortiert. Und es lässt sich natürlich viel einfacher weiterarbeiten, wenn irgendwas sortiert ist. Und das Zweite, was ich gleich ineinander, oder was eigentlich so ein fließender Übergang ist, ist eben das Bewusstsein auch zu haben, ich bin gerade im Übergang. Und auch das ist schon eine Erleichterung. Etwas ist nicht mehr, aber noch nicht. Und auch da haben wir Frauen irgendwie einfach ein gutes Gespür. Und dieser Zustand, der ist nicht angenehm. Der ist nicht angenehm, weil natürlich hätten wir auch gerade in unserer modernen Welt, wir hätten gerne halt die Dinge sofort. Aber dieses nicht mehr erstmal auch ein bisschen loszulassen und dieses noch nicht einzuladen und erstmal vielleicht am Horizont zu sehen und zu sehen, ah, ich entwickle mich dahin, da geht meine Reise hin. Das ist total schön und das ist was, wo ich wirklich ganz demütig und dankbar bin, dass ich Frauen in diesem Übergang begleiten darf.
Was sind das für typische Übergänge? Sind es Themen, dass sie ihren Job wechseln, dass die Kinder groß werden, dass wir in die Wechseljahre kommen? Was sind so typische Themen, die bei dir aufschlagen?
Ja, genau diese. Also aus persönlicher Erfahrung kann ich natürlich sagen, dass die Wechseljahre schon ein spannender Übergang sind. Es sind aber auch tatsächlich die jungen Frauen, die kommen, oder es sind lustigerweise auch oft die Mütter, die sagen: Mensch, Barbara, du hast mir geholfen, meine Tochter, die hängt gerade irgendwie, oder manchmal auch mein Sohn, aber mehr die Tochter, die hängt gerade so ein bisschen drin, weil wir, glaube ich, auch, das ist jetzt eine große Systemfrage, das will ich gar nicht aufmachen, aber wir werden nicht so gut auf diese Übergänge vorbereitet. Es ist sozusagen, man macht das Abitur oder man macht eine Berufsausbildung und dann muss man sofort wissen, was weitergeht. Und manchmal weiß man es aber nicht. So. Und diesen Raum überhaupt erstmal aufzumachen und zu sagen, ach ja, will ich das oder will ich das nicht? Oder was will ich daran? Und ich möchte gerne mir davon was rausnehmen und daraus mein eigenes gestalten. Das ist so zum Beispiel, also gerade dieser Berufsübergang oder der Berufseintritt ist ein wichtiges Thema. Der zweite große Übergang ist wirklich, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Und das mischt sich halt bei uns in unserer Gesellschaft meistens eben mit den Wechseljahren, weil wir halt unsere Kinder so mit 30 ungefähr kriegen, 30, Mitte 30. Und dann, wenn die Kinder so in der Pubertät sind, ist nicht immer eine gute, hormonell günstige Konstellation. Aber so ist es eben. Und da finde ich das so schön, dass in der traditionellen chinesischen Medizin sind die Zeit der Wechseljahre die Zeit, in der sich die Frauen ihre Kraft zurückholen. Und das habe ich mir so als Mantra irgendwie erstens selber durchlebt und zweitens auch in meiner Arbeit sichtbar gemacht, weil es geht nicht darum, so ein bisschen so, sag ich mal, so zickig, ein bisschen flapsig, so zickig zu sagen, so, jetzt sind die Kinder aus dem Gröbsten raus und jetzt bin ich mal dran. Das ist, glaube ich, einfach in der Familienstruktur, das ist so konfrontativ und das ist vielleicht auch gar nicht die weibliche Energie, sondern einfach zu sagen, es entstehen wieder Räume und die fülle ich jetzt mit mir, mit meiner Energie, mit meiner Weiblichkeit, vielleicht mit dem, was ich eben zeigen möchte. Und das ist ein ganz kraftvoller Übergang.
Mir fällt noch ein Übergang ein, aber das ist vielleicht eine Phase, wo die Frauen weniger sich Hilfe suchen, und zwar der Übergang von der berufstätigen Frau zur Mutter. Und ich glaube, dass das auch eine krasse Zeit ist, wo wir uns sehr unsicher, sehr unwohl im hormonellen, totalen Durcheinander befinden, karrieremäßig im Steilflug nach unten, und als Frau von wegen schön und wohl in meiner Haut und so auch erstmal total im Struggle, ja. Aber in der Zeit hat man wahrscheinlich keine Zeit oder nimmt sich das Geld nicht, um sich helfen zu lassen, oder?
Was ich aber erlebe, ist, dass manche zu mir kommen, die sich begleiten lassen im Übergang sozusagen wieder zurück ins Berufsleben. Also die junge, und da fängt es tatsächlich auch wirklich an, alleine in der Organisation so und vor allen Dingen auch hier wieder in der Selbstorganisation. Lasse ich meine Kinder im Stich, wenn ich gerne arbeite? So. Und wenn ich es genieße zu sagen, jetzt bin ich mal nur als XY unterwegs. So. Und nicht immer, weil also ich weiß es bei mir selber, wir haben drei Kinder und ich habe die ganzen Spielplatzmamas, die man so kennenlernt, die habe ich alle eingespeichert, Vorname und dann Mama von. So. Und
Rollenidentität, ja.
das war jahrelang die Rollenidentität, bis ich wirklich dann irgendwann mal, ach, die hat ja auch einen Nachnamen. Ich könnte sie jetzt ja nach 10 Jahren auch mal mit Nachnamen einspeichern. Und es ist einfach für uns Frauen wirklich auch ein schönes Gefühl. Natürlich nehmen wir unser Mama-Sein überall hin mit. Und das ist ja auch wirklich, also ich bin von Herzen gerne Mama. Es ist aber einfach gut, mal wieder seinen Kopf anzustrengen und einfach auch in diesem vermeintlichen Multitasking, das wir eben auch zu Hause haben, im Job mehr oder weniger auf eins fokussiert zu sein. Und das ist, da habe ich einige Frauen, die ich in diesem Übergang begleiten durfte, die eben auch merken, gesellschaftlich wird es schon auch erwartet, irgendwie wieder in die Rolle der berufstätigen Mutter zurückzukommen. Und manche, die merken dann, ich habe aber jetzt einen Beruf ausgeübt, den ich gar nicht, der mir gar keinen Spaß macht und wo ich jetzt so viele Dinge auch gelernt habe. Also da auch den Mut zu haben, in eine berufliche Veränderung zu gehen, auch mit zwei oder drei oder einem kleinen Kind. Das ist, da erfordert es, da bin ich ganz froh, dass die eben sich begleiten lassen, weil viele andere oder viele Frauen haben ja die Tendenz, alles alleine zu machen.
Und immer die Schuld auf sich ziehen und den Zweifel auf sich ziehen bei dem
Genau.
Ganzen, ja.
Genau. Und das ist eben das, was ich vorher meinte, die Frauen, die eben wirklich in dem Übergang sind. Ich wünsche mir so sehr, also wenn ich einen Zauberstab hätte, das ist das, was ich sozusagen weltweit aus der Welt schaffen würde, dass Frauen, wir Frauen, denken, dass wir irgendwie Schuld haben. So, wenn irgendwas nicht funktioniert, habe ich irgendwas falsch gemacht. Nein, nein. Der andere hat es vielleicht nur so gesagt, dass du es gar nicht richtig verstehen kannst. Der andere hat es nicht sortiert und so. Und wir haben irgendwie die Tendenz, ist zumindest meine Erfahrung, sowohl sozusagen sowohl privat wie auch beruflich, dass ganz oft dieses kommt, ach Gott, was habe ich denn falsch gemacht?
Ja, der Zweifel, den ziehen wir magisch an, gell? Also ich gehe ja viel mit dem Voice Dialog, darüber haben wir unsere Bücher geschrieben, Frauen leuchten ist ja unser Buch und in unserem Podcast Frauen leuchten sprechen wir viel über dieses Thema der inneren Anteilearbeit. Und der Teil der Mutter, der fürsorglichen Mutter, die wird ja in unserer Gesellschaft auch sehr herausgestellt, auch als Erwartung an uns Frauen. Aber wir haben ja noch andere Anteile in uns. Auch die berufstätige Frau, die vielleicht Akademikerin, die Lust hat, auch ihre beruflichen Themen weiter zu verfolgen. Und wenn Frauen in Familienunternehmen sind, dann haben sie natürlich da auch noch ein riesengroßes Spielfeld an Erwartungen zu erfüllen, weil da ja auch die Familie noch mitwirkt, ja, ganz anders wie bei Menschen, die woanders arbeiten gehen. Und da ist dann die Frage, ja, wie gestalte ich das denn? Wie kann ich denn Mutter sein und vielleicht Nachfolgerin sein? Wie kann ich meinem Mann gerecht werden? Wie werde ich in diesem gesamten Kosmos rund ums Familienunternehmen und als Familienmama, wie werde ich mir noch gerecht? Und da hast du auch Frauen aus Familienunternehmen, die zu dir kommen. Magst du mal erzählen, was sind so typische Fragestellungen, mit denen du dann konfrontiert bist?
Ja, also ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich Einblicke bekommen habe in ein paar Familienunternehmen. Und das war wirklich schön, weil gerade das, was du vorher gesagt hast mit den inneren Anteilen, das ist ja quasi innere Anteile und Glaubenssätze. Davon haben wir ja so viel in uns. Und gerade bei Familienunternehmen, wo man sich ja auch in einer, ich sage das jetzt mal etwas spirituell, aber es ist eben so, sich in einer Ahnenreihe befindet, wo die vorherigen Generationen etwas aufgebaut haben. Und jetzt hat man einfach die Verantwortung, das gut für die nächste Generation weiterzugeben. Und das erzeugt bei ganz vielen einen wirklich großen Druck. Und sich auch da wieder ist immer der erste Schritt, sich bewusst zu machen, darf und will und kann ich mich in den Dienst dieser Ahnenreihe und in dieses Familienunternehmen stellen, ist es meins. Und es ist natürlich sehr schmerzhaft zu erkennen, es ist nicht meins. Ich habe zum Beispiel ein Familienunternehmen begleitet und da ist die Tochter einfach ausgestiegen und ist Hirtin geworden. Und sie hat, und das war natürlich ein schmerzhafter Prozess, weil eben es gibt nur sozusagen zwei Töchter, die das weitertragen können. Aber es war dann irgendwann einfach ganz klar ersichtlich, dass sie mit ihrer Energie von Unwillen, von das ist nicht meins, ich kann gar nichts beitragen, dass das eben wiederum ihre Selbstzweifel, die inneren Anteile und die Glaubenssätze, die sowieso sprechen, ja, siehst du, du kriegst es ja eh nicht hin, die hätten das genährt. Und sie hat jetzt eben was gefunden, wo sie mit ihren Schafen ein halbes Jahr lang oder ein Dreivierteljahr lang einfach umherzieht in Norddeutschland. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich wusste, habe da auch viel gelernt, weil ich das gar nicht wusste, was man als Schäferin und so alles machen muss. Aber es ist wirklich, und das Spannende ist, dass sie jetzt dadurch, dass sie ihr so lebt, dem Familienunternehmen energetisch wieder einen Beitrag leistet, weil sie einfach so zufrieden ist, dass jetzt dieses Familienunternehmen bei ihr auf dem Schafhof dann auch ein paar das Sommerfest zum Beispiel machen und so. Und das hat eine unglaubliche Verbundenheit und das ist natürlich jetzt ein exemplarisches Beispiel und ich glaube, das gibt, ist wahrscheinlich auch ein singuläres Beispiel, aber es ist trotzdem gut eben zu wissen, dass ich dem Familienunternehmen auch diene, wenn ich meine eigene Energie lebe.
Ja, da stecken natürlich ganz viele unterschiedliche Komponenten drin, gell? Das muss ja die Familie dann erstmal verkraften. Man muss ja auch
Genau.
überlegen, sind Geschwister da oder nicht? Muss man das Unternehmen deswegen verkaufen oder kann man mit externem Management arbeiten? Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Das hängt ja auch von der Größe ab, ob die Familie noch operativ mitarbeitend in der Geschäftsführung tätig ist oder ob die eben als aktive Gesellschafter tätig sind. Und als aktiver Gesellschafter kannst du ja je nachdem beruflich noch machen, was du willst, nebenher, da hast du ja Zeitressourcen übrig. Also da gibt es ja so viele Aspekte
Gibt
und
so viele Konstrukte und so viele Aspekte, und das ist wirklich, es ist einfach ein spannendes Feld, weil ich glaube eben, aber was das Wichtige ist, und das ist jetzt eine große, ein großer Gedanke, dass natürlich so sehr auch die Verbundenheit innerhalb eines Familienunternehmens unsere Gesellschaft abbildet und spiegelt, ist es natürlich auch, wenn wir eben selber mit uns verbunden sind, ist das vielleicht sogar ein großer Beitrag für unseren demokratischen Lebensstil.
ja, und auch für die Befriedung der Familie, gell? Weil da ist ja auch viel Unfrieden teilweise drin. Da sind ja so viele Erwartungen, die auch triggern, die wieder, ja, da schlagen ja die Wellen hoch, je nachdem, wie es ist. Und da geht es um viel Geld. Und wenn jemand da entspannt durchgeht und da, sag ich mal, aus einem erwachsenen Ich, ja, wenn wir aus
Genau.
einer Transaktionsanalyse ausgehen, also aus einem erwachsenen Ich da reingeht und vernünftig ist und sich selbst auch treu ist, das ist ja dann auch ein Role Model innerhalb der Familie. Und ich glaube, es ist auch völlig unterschiedlich, welche Generation man jetzt dort ist. Also die zweite Generation hat es ja insofern schwierig, als dass ja die Elterngeneration die Gründer sind und das Baby ja noch so ganz frisch ist, also nicht mehr richtig, aber halt, ja, das ist ja selbst geboren und dann ist es noch was anderes, wie wenn du fünfte, sechste Generation bist, wo du ja auch den Gesellschafterkreis je nachdem immer weiter ausweitest. Ja, das ist ja kaskadenförmig oft. Und deswegen, ja, gibt es so viele Unterschiede.
Und auch da eben manchmal die Ambivalenz sozusagen jetzt bei Familienunternehmen, die einfach einen Namen tragen, den man auch zumindest regional einfach kennt. Auch damit sozusagen, ist es eine Bürde oder ist es ein Vorteil? Was ist es denn und so? Und auch da, glaube ich, darf jeder einen Weg für sich finden. Und es ist eben da auch, da sieht man auch eben, wie gut die Kommunikationsstruktur in der Familie ist und dann im Unternehmen. Also ich habe oft gesehen, dass es da eine Parallelität gibt. Und es ist einfach schön wertschätzend, mit einem, vielleicht sogar mit einem geöffneten Herzen einfach miteinander zu sprechen und eben, so was du gerade gesagt hast, zu schauen, wo sind die Stärken des Einzelnen. Und das ist eben dann, das wissen wir auch aus unserer Arbeit, dass sich ein Inneres immer im Äußeren abbildet. Und das habe ich eben auch bei Familienunternehmen gesehen. Die Familie im Kern bildet sich im Unternehmen ab.
Ja, und ein Mensch, der in sich im Balance ist, der Positives ausstrahlt, der eine Weisheit auch für sich geschaffen hat und nicht nur ein Leben lebt aus Erwartungen, was nicht das eigene ist, der kann natürlich viel mehr Gutes bewirken und damit auch diese eigene Wirkkraft in die Welt geben.
Ja, und ich glaube, das ist einfach so schön. Also das ist immer wieder ein Prozess, der mich so wirklich, der mich auch dankbar und demütig macht, wenn ich eben erlebe, dass gerade Frauen wieder in ihre Strahlkraft oder in ihre Leuchtkraft. Ich finde das so schön, dass ihr von Frauen leuchten sprecht, weil leuchten ist noch mal was anderes als strahlen. Strahlen ist immer so feuerwerksmäßig, aber leuchten ist einfach was von innen heraus. Und das ist auch was Warmes und was für mich hat Leuchten was Liebevolles, so wie an Weihnachten, wenn man so ein Teelicht in so ein kleines Häuschen stellt und dann sieht es aus wie in echt, so ein Schweizer Bergdorf und abends sind alle Lichter an und das hat so was Heimeliges und das leuchtet dann eben. Und das finde ich einfach einen total wunderschönen Begriff. Habt ihr gut gewählt.
Dankeschön, habe ich selbst erfunden. Ich
Ja,
liebe es
sehr
ja,
gut.
Wortkreationen zu machen. Ja, du arbeitest nicht mit einer Methode, sondern du arbeitest, sage ich mal, aufgrund deiner Erfahrung intuitiv mit dem, was da ist. Wenn du Frauen aus Konzernen hast, also andere Baustelle, sag ich mal, oder anderes sage ich mal, Spielfeld, ja, Frauen in Familienunternehmen, die haben ja diese familiären Erwartungen auch an sich in Verbundenheit mit dem Familienunternehmen. Frauen in Konzernen haben ja eine andere Vita, je nachdem. Entweder sie sind aus einer Akademikerfamilie und dort waren vielleicht auch Erwartungen, dass sie jetzt auch akademische Karriere machen müssen, oder sie sind diesen Weg ganz alleine gegangen. Was erfährst du von diesen Frauen? Wie geht's denen in der Konzernwelt? Was sind da so typische Themen, mit denen ja man sich begleiten lässt?
Also, das ist total unterschiedlich. Also es ist wirklich unterschiedlich und es hat nicht immer was mit der Größe des Konzerns zu tun. Manchmal schon, aber nicht immer. Es gibt auch da, es kommt in erster Linie immer auf die jeweilige Frau selbst an und eben auch auf ihr Selbstbewusstsein. Also und dieses auch da wieder das Bewusstsein, das ist einer meiner Kernaufgaben. Ich habe natürlich so viele Zusatzausbildungen gemacht, aber ich mache einfach einen Synkretismus aus allen Methoden und aus allen Erfahrungen, weil dieses Selbstbewusstsein, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, meiner Stärken, meiner Fähigkeiten, meiner Kompetenzen, dann kann ich dem anderen auch auf Augenhöhe begegnen. Es ist trotzdem ein bisschen schwierig für Frauen in wirklich, also wenn man sich allein mal die Vorstandsmitglieder anschaut, in Konzernen gibt es nicht, es ist nicht paritätisch so, also es gibt einfach immer noch mehr Männer. Und da ist es halt, erlebe ich bei manchen so, dass sie mit einem Vorurteil konfrontiert werden, ja, ich bin jetzt ja nur wegen der Frauenquote hier oder weil man halt irgendwie eine Frau braucht, deshalb bin ich hier. Und das ist einfach so tief unfair, weil das würde man niemals einem Mann sagen. Und da gibt es einfach noch einfach an dem kollektiven Bewusstsein für Frauen in Führungspositionen, da gibt es einfach noch Nachholbedarf auf beiden Seiten. So, dass die Frauen wirklich in ihr Selbstbewusstsein, in ihre Leuchtkraft kommen und so dastehen und eben auch von Männerseite einfach wirklich sagen, es ist egal, wer sie ist sozusagen. Also ob sie ein Mann ist oder ob sie eine Frau ist oder ob er ein Mann ist, es fällt mir schon schwer, das zu sagen, weil es geht einfach um die Kompetenz, und das ist das, was wir hier brauchen.
Ja, und ja, jein. Ich habe ja mit der Christina Sontheim-Leben gesprochen, die haben mir das Buch Machtgebiete, da haben wir ja den Podcast drüber gemacht und da geht es halt darum, wir haben 50 Konzernvorständinnen befragt oder Frauen in Führung in Konzernen, auch in Familienunternehmen und da ist es ja, da wird noch viel Gender Bias gelebt, da gibt es auch MeToo-Fälle, da ist wirklich ja, da gibt es schon Haifischbecken und es interessiert dort nicht so richtig die Kompetenz. Also das ist wirklich etwas, wo wir echt noch einen Weg zu gehen
Da haben wir
haben.
wirklich noch einen Weg und das ist natürlich ein wishful thinking, wenn wir einfach nach der Kompetenz gehen würden. Und ich kann das nur, also ich habe das selbst erlebt, als unsere Kinder noch ganz klein waren und ich ein Training gegeben habe, mehr so Teamentwicklung. Dann wurde ich gefragt, ja, wo sind Ihre drei Kinder? Und dann habe ich gedacht, mein Mann hat ja auch drei Kinder, aber der ist noch nie gefragt worden, wo sind denn jetzt Ihre Kinder? Und das Erschreckende fand ich eigentlich daran meine Reaktion, weil ich gleich gesagt habe, ach ja, Gott sei Dank, meine Schwiegereltern, die Oma ist da. Und mir erst hinterher aufgefallen ist, dass ich diese Frage eigentlich hat die überhaupt nichts mit meiner Kompetenz, mit meinem Job als Trainerin, in dem Fall für wertschätzende Kommunikation zu tun. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ich bin selber noch in diese Falle getappt. Und das habe ich dann eben Jahre später, unsere Kinder sind jetzt in der Pubertät, habe ich das eben meinen Kindern erzählt, damit die eben nicht in diese Falle tappen. So, weil, ja, und die Frage war nicht beim Mittagessen oder so informell gestellt, sondern sozusagen nach der Einführungsrunde. Und das ist jetzt 5 Jahre her, also das ist jetzt nicht aus dem letzten Jahrtausend. So.
Ja, da passiert noch total viel. Und ich
Ja.
glaube aber auch, dass, also ich habe mich ja sehr, sehr viel mit den geschlechtertypischen Sozialisierungen und so weiter beschäftigt. Und ich meine, wir kommen nicht umhin, die faktischen gesellschaftlichen Verhältnisse zu betrachten, bei denen ja, sag ich mal, keine Ahnung, 80% die Frauen maßgeblich für die Kinder verantwortlich sind. Was von daher diese Frage nicht so völlig absurd macht, aber sie macht sie ja trotzdem nicht wertschätzen.
Genau, und in dem Kontext eben.
Ja, genau. Und gleichzeitig glaube ich, also ich beschäftige mich mit der weiblichen Wirkkraft, natürlich auch mit der männlichen Wirkkraft. Es geht ja auch darum, um die individuelle Wirkkraft. Und ich glaube, Kompetenz ist wirklich nur ein Teil der Wirkkraft. Und es geht darum, dass wir lernen, unsere Kompetenz auch, sag ich mal, mit Katalysatoren auszustatten, um sie auf die Straße zu bringen, um die PS rauszubringen, um auch für diese Sache, die wir ja mit unserer Kompetenz meistens forcieren wollen, dass wir für die Sache auch mehr Kraft entfalten. Und da geht es halt viel auch um das Thema, du hast ja gesagt, Selbstbewusstsein, Selbstführung, sage ich oft, also dieses sich selbst führen, die inneren Anteile führen, sich eben nicht triggern zu lassen, sondern das zu überwinden, aber nicht, weil ich mich anstrenge, sondern weil es in mir einfach ruhig ist und dann in diese Kraft zu kommen. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und ich finde das so spannend, weil ich das ständig übe und beobachte. Und das ist ja ein riesen, riesen Trainingsgebiet. Und da kann man sehr, sehr viel Unterschied machen, weil es geht eben nicht darum, ob die Frau im Vorstandsgremium die Kompetenz hat. Darum geht es schon auch irgendwo. Und ich sage immer bei der Frauenquote, die gehen ja nicht raus aus der Sitzung auf die Straße und nehmen irgendeine Frau mit, Hauptsache Frauenquote erfüllt, sondern diese Frauen, die da eingestellt werden, die benannt werden, die haben ja schon eine sehr intensive Vita hinter sich, sehr viel Ausbildung und. Und die fühlen sich aber oft in diesem männlichen Umfeld nicht so wohl. Also ich habe da eben in dem Interview ging es um das Thema, die sind so müde, die sind so erschöpft, weil die sich ständig anpassen müssen, weil die ständig anders sein müssen, wie sie eigentlich wären, wenn sie so in ihrer Wohlfühlzone ihre Kompetenz leben könnten. Und das ist halt die Frage, wie schaffen wir es in diesen Wirkkreisen, in denen ja eigentlich große Dinge entschieden werden, in denen ich die Frauen sehen will, dort aber uns wohlzufühlen, in unserer Kraft zu bleiben und für die Themen rauszugehen. Und das ist, glaube ich, schon ein Spagat, oder?
Ja, also ja, das ist ein Spagat, weil es einfach, weil einfach Frauen, also wenn sie angepasst sind, irgendwie jetzt mal einfach ganz oberflächlich von der Kleidung her, wenn man halt irgendwie in einem Konzern arbeitet, der vielleicht noch ein bisschen traditioneller ist, dann heißt es, ach ja, die will ja nur der bessere Mann sein. Und wenn sie jetzt mit, keine Ahnung, mit schönen Haaren und im Kleid und bunt irgendwie daherkommt, dann heißt es, ach ja, siehst du, die hält sich nicht an die Kleiderordnung. Und das ist irgendwie, ich meine, wir Menschen haben, das wissen wir auch aus unserem Job heraus, wir Menschen haben eine Tendenz, andere Menschen einzuordnen, weil das einfach ein ganz tiefes neurologisches Muster in uns aktiviert, um zu schauen, Freund oder Feind. Und was ich ganz oft sage in meinen Begleitungen ist, es ist in Ordnung, Menschen in Schubladen zu packen. Es ist in Ordnung, aber die Schublade nicht zumachen. Sondern es hilft einfach, ich stelle mir immer so einen Apothekerschrank vor und einfach zu sagen, okay, mit der links oben muss ich vielleicht einfach anders sprechen als mit dem rechts außen oder so. Und das ist in Ordnung, weil ich da ja einfach eine Resonanz und eine Verbindung aufbauen kann. Und was ich mir wirklich wünsche, und das ist sozusagen ein Pamphlet für die Zukunft, ich wünsche mir einfach gerade Frauen, die andere Frauen unterstützen. Und da entsteht so eine Kraft und da entsteht so eine kraftvolle Wirkung, weil wir eben in unserer weiblichen Energie diese Kraft der Verbundenheit haben. Wir sind es ja, die die Räume halten können, die auch eine Emotion aushalten können. So, und das ist vielleicht diese sozusagen dieses Mutter Erde, sagen wir ja auch, also dieses Nährende, dieses Begleitende im Wachstum. Das ist schon was, was, glaube ich, die weibliche Energie unbedingt verkörpert. Und wenn wir das schaffen, diese weibliche Verbundenheit und diese Kraft in die Unternehmen, egal auf welcher Ebene, wenn wir das reinbringen, das ist sozusagen mein Beitrag, den ich leisten will, diese Verbundenheit in diesen Netzwerken zu stärken, weil ich glaube tatsächlich, dass wir diese weibliche Kraft gerade jetzt ohne eine Diskussion aufzumachen, aber für das geopolitische Testosteron brauchen wir einen weiblichen verbundenen Gegenpart.
Absolut, ja. Da stimme ich dir voll zu. Und ich habe ja diesen Kurs Frauen leuchten, 4 Schritte in deine Tigerkraft. Und da habe ich mich auch intensiv mit dem Thema Kleidung im Business beschäftigt. Das ist ja auch ein großes Spielfeld, hängt natürlich immer von der individuellen Firma ab. Aber ich finde, Farbe darf absolut sein. Also es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Firma an. Aber Farbe darf sein, aber ich würde nie so die weiblichen Reize zu sehr betonen, weil das bei den Männern einfach Knöpfe triggert, die wir nicht triggern wollen, weil damit wollen wir ja in dem Moment nicht auffallen, sondern wir wollen eben durch Themen auffallen, für die wir stehen. Also das ist meine Überzeugung. Da gibt es total auch andere Meinungen, die sagen, warum soll ich mir verbieten lassen, meine Beine zu zeigen oder so. Die Männer, die müssen doch damit klarkommen. Ja, kann man schon so sehen, aber funktioniert halt nur bedingt. Ich sehe, dass ich mich sehr oft sehr bunt anziehe, aber nie sexbetont oder nie so total ja, figurbetont und dass ich damit sehr gut fahre. Und das ist für mich ein entspanntes Thema. Ich ziehe auch gerne flache Schuhe an, weil ich gerne so, weißt du, so im Leben stehe und so. Und ja, das ist so in diesem Kontext für mich eben, wenn ich da verbandspolitisch unterwegs bin, so für mich ein Setting, was funktioniert. Und was du gesagt hast zu diesen Frauenverbindungen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es funktioniert nicht immer. Wir wissen ja, dass manche Frauen andere nicht hochkommen lassen. Und ich habe das lange auch untersucht. Und ich glaube, es liegt am inneren Patriarchat, was wir Frauen auch haben. Dieses Gefühl, dass andere Frauen nicht so viel wert sind wie andere Männer. Also das ist einfach ein Gender-Bias-Thema, was Frauen auch gegenüber Frauen haben. Mal vom Konkurrenzgedanken abgesehen, der ja da auch je nachdem reinspielen kann. Ich glaube, dass es aber auch diese Basis geben kann zwischen Männern und Frauen. Also, dass du quasi auch mit Männern eine Verbündeteneigenschaft knüpfen kannst, die eben ein bisschen geschlechterunabhängig ist, also so eine Wellenlängensache, so eine Wertebasis, die beide teilen. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtige Anknüpfungspunkte sind, weil diese Männer sind offen für weibliche Perspektiven. Diese Männer sind, sag ich mal, bereit, auch zuzuhören. Und die können uns natürlich wahnsinnige Türen öffnen, weil die halt oft schon an diesen Hebeln sitzen, wo noch kaum Frauen sitzen, oder? Wie hast du das auch erlebt?
Ja, und es ist wirklich also man kann sowieso ja nie sagen, die Männer und die Frauen, so, weil natürlich auch innerhalb eines Teams entwickeln sich manche Dynamiken und da ist vielleicht ein Mann, der sozusagen ein ganz lieber Kerl ist, der entwickelt sich einfach weil er vielleicht nicht ganz so bewusst ist, entwickelt aufgrund dieser Dynamik, weil es bei ihm einfach Knöpfe drückt, hat er irgendwie eine andere Rolle auf einmal in und dann ist es schwierig, da rauszukommen. Aber ich will auch einfach, also sozusagen, das Wichtigste ist immer die Verbundenheit. Und das ist geschlechterübergreifend. So. Und dieses, sich aber einfach bewusst zu machen, dass es eben einen unterschiedlichen Approach, einen unterschiedlichen Zugang gibt und dass der eben manchmal einfach daran liegt, dass ich eine Frau bin und jetzt in einem anderen Fall du ein Mann bist, dann, das ist einfach schon mal eine Unterschiedlichkeit. Und immer wertzuschätzen, ach ja, er kommt von der Richtung oder manchmal ja auch mit anderen. Sie kommt aus der Richtung und ich komme aus der Richtung. Okay, was ist das Beste aus allen Welten, was wir jetzt, und dann ist es, da ist es tatsächlich ein bisschen leichter mit Familienunternehmen, weil da die Werte schon so definiert sind. Und wie kann ich meinen Beitrag leisten, um diesen Wert des Familienunternehmens weiterhin zu unterstützen? Und das ist was total Schönes. Also ich arbeite in meinen Workshops auch ganz viel mit Werten. Wir machen sogar so eine Art Ehrenkodex am Anfang, an das wir uns anbinden für den Workshop. Und das ist dann auch eine Methode für ein Team, für ein Vorstandsteam, für ein ganzes Unternehmen, sich immer wieder an diesen Wert einzuhängen und zu sagen, was ist mein Beitrag dazu? Und das macht es auch tatsächlich in der Führung ein bisschen leichter.
Ja, absolut. Ja, du hast einen gemeinsamen Nenner schon definiert, gell, auf den du dich immer wieder zurückbesinnen kannst. Ja, super. Barbara, ich würde sagen, ich blende jetzt eine kurze Werbung ein und dann machen wir beide noch ein kleines Feedback, eine Fazitrunde für diesen Podcast. Ist das okay für
Ja,
dich?
natürlich.
Jetzt kommt Werbung.
Machst du dich manchmal kleiner, als du bist? Hältst du dich zurück, obwohl du eigentlich mehr zu sagen hättest?
Mein kostenloser Petit-Test-Test zeigt dir, wo unbewusst an Kraft, Selbstvertrauen und Sichtbarkeit verschenkt wird von dir und welches Potenzial in dir darauf wartet, gelebt zu werden. Er ist ehrlich, schnell und kann deinen Blick auf dich selbst verändern. Und an alle Männer, empfehlt den Test weiter an Frauen in eurem Umfeld, Kolleginnen, Partnerinnen und Freundinnen. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja, schön, dass ihr jetzt bis zum Schluss dabei geblieben seid und uns hier gelauscht habt, das Thema ja Frauen in ihre Wirkkraft zu bringen, in Familienunternehmen, in Konzernen, im Business-Kontext und ihnen auch so die Möglichkeit zu geben, in ihre Wohlfühlzone zu kommen. Und ich glaube, wir haben da ein paar interessante Einblicke und Aspekte gewonnen. Und dieses Feld ist natürlich sehr, sehr groß und man kann nicht alles in einem Podcast bespielen. Also, wenn ihr Lust habt, schaltet ihr nächsten Mittwoch einfach wieder ein und schaut euch neue Facetten an und vielleicht habt ihr ja auch Lust, diesem Podcast 5 Sterne zu geben und vielleicht eine coole Rezension zu schreiben oder ihn weiter zu empfehlen. Liebe Barbara, willst du vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen zusammenfassen? Was glaubst du, was können die Frauen tun, um noch mehr Wirkkraft zu entfalten, um ja für diesen Ausgleich in der Welt zu sorgen? Du hast es schon gesagt, ich sage ja weibliche Wirkkraft für eine bessere Welt. Das heißt nicht, dass die Frauen die Besseren sind, aber es braucht einfach die Balance. Und wir haben einfach zu wenig Frauen auf der anderen Seite der Waage. Da bräuchte es ein paar mehr, die starke Stimmen haben. Was können die Frauen tun?
Also ich glaube, in allererster Linie sich verbinden, sich auf eine liebevolle Art, im Wortsinn liebevoll, sich verbinden, in der anderen nicht die Konkurrentin, nicht die inneren Anteile zu sehen, sondern zu sehen, was, warum leuchtet sie so, was hat sie und was geht davon mit mir in Resonanz. Ich finde das einfach großartig. Also ich liebe Frauen in ihrer Kraft. Ich finde das toll, das zu sehen. Und das eben, womit ich einfach meine Arbeit beginne, womit ich selbst meinen Tag beginne, was ich versuche als Mama unseren Kindern beizubringen, ist wirklich das Thema Bewusstsein. Sich bewusst zu sein, in welchem emotionalen Zustand, in welchem State of Mind ich gerade bin, in welchem körperlichen Zustand ich auch gerade bin. Einfach dieses Bewusstsein zu entwickeln und dann zu sagen, oh, heute zum Beispiel, auch heute bin ich echt müde. Heute muss ich ein bisschen auf mich aufpassen. So, heute muss ich ein bisschen mir mehr Ruhephasen gönnen. Oder heute bin ich so voller Energie. Auch da darf ich ein bisschen gucken, dass ich andere nicht überrenne. Aber diese Energie nutze ich für, keine Ahnung, für einen Pitch, für einen Vortrag, für was auch immer, für einen Podcast. Und das einfach sich bewusst sein, wie geht's mir heute, wie will ich heute sein und was kann ich heute beitragen?
Ja. Wunderschön, guter Start in den Tag. Und ja, wir wünschen euch, dass ihr noch einen weiterhin schönen Tag habt und vielleicht habt ihr ja morgen Lust, so zu starten. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.
Tschüss, danke.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.